Die Radio Wissen. Update.
It is no secret that the President-elect and I have some pretty significant differences. But remember, 8 years ago, President Bush and I had some pretty significant differences. But President Bush's team could not have been more professional or more gracious in making sure we had a smooth transition.
Einen störungsfreien Machtwechsel, den wünscht sich noch US-Präsident Barack Obama. Tag 1 nach dem politischen Erdbeben in den USA mit der Wahl Donald Trumps. An diesem Tag versuchen sich Politiker überall auf der Welt zu sortieren. Es gab Proteste in einigen US-Städten und Trump wird in diesem Moment zum ersten Mal von Obama im Weißen Haus empfangen. Damit starten wir heute ins Update. Ich bin Stefanie Gebert.
Update.
Not my president, das skandieren hunderte Demonstranten in verschiedenen Städten in den USA. Meist waren es Unistädte, in denen die Leute auf die Straße gingen, nachdem klar war, dass Donald Trump als gewählter Präsident ins Weiße Haus einziehen würde. Viele sind geschockt und gefrustet darüber, dass jetzt keine Frau die Staatsgeschäfte führen wird, wie diese Demonstrantin sagt.
So close to having our first ever woman president and we have a guy that's a white nationalist.
Überall auf der Welt waren die Menschen in den letzten Stunden damit beschäftigt, das Geschehen einzuordnen. In den USA versuchte Präsident Obama, die Wogen zu glätten. Die USA hätten immer wieder in der Geschichte einen Zickzackkurs genommen, sagte er.
And we zig and zag and sometimes we move in ways that some people think is forward and others think is moving back. And that's okay.
Jetzt geht alles ziemlich schnell. In diesen Minuten empfangen die Obamas zum ersten Mal Donald Trump und seine Frau im Weißen Haus. Sie wollen die beiden briefen, damit eine reibungslose Amtsübergabe klappt. Ab sofort wird Trump bei den täglichen Besprechungen zur Sicherheitslage dabei sein. In einer Art Schnelldurchlauf wird er in den nächsten Tagen auf die Arbeit als Präsident vorbereitet, bis er dann ab dem 20. Januar selbst Chef im Oval Office ist. Auch in Europa und in Deutschland versuchen Politiker, die Konsequenzen des Trump-Siegs abzuschätzen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker forderte Trump auf, klar zu sagen, wofür er denn steht. Juncker findet, es ist Zeit, dass sich Europa von Amerika emanzipiert, vor allem in der Sicherheitspolitik.
Die Amerikaner, denen wir viel verdanken, die werden nicht auf Dauer für die Sicherheit der Europäer sorgen. Das müssen wir schon selbst tun und deshalb brauchen wir einen neuen Anlauf in Sachen europäische Verteidigungsunion bis hin zu dem Ziel der Einrichtung einer europäischen Armee.
Gemeinsame Streitkräfte für Europa fordert der EU-Kommissionschef also, eine Idee, die bislang nicht mehrheitsfähig ist. Dass Europa jetzt aber neue Stärke zeigen muss, davor sind auch viele andere Politiker überzeugt, zum Beispiel der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger.
Europa muss zumindest erwachsen werden. Das heißt, die Zeiten, wo wir uns als kleiner Bruder der USA verstehen konnten, wo wir im Schatten und in der Sicherheit der USA wachsen konnten und unsere wirtschaftliche Entwicklung pflegen konnten, die werden eher der Vergangenheit angehören.
Und auch die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini versuchte heute, neues europäisches Selbstbewusstsein auszustrahlen, auch mit Blick auf Russland.
Der europäische Standpunkt wird nicht von dem amerikanischen vorgegeben. Wir arbeiten sehr gut zusammen mit den USA, auf allen Feldern. Aber die europäische Position wird unabhängig von dem, was in Washington passiert, festgelegt. Ich bin zuversichtlich, dass das so bleibt, auch wenn ich hoffe, dass wir gemeinsame Ansichten haben werden und zusammenarbeiten können.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz sind viele der Ansicht, dass Deutschland und Europa eine größere Distanz zu den USA guttun würde. Nachdenklich 67 schreibt bei tagesschau.de, dass sich Europa von den USA etwas emanzipiert, das war doch eigentlich bereits lange überfällig. Wir sind vermutlich auf dem Weg von einer unipolaren Welt in eine multipolare Welt. Das sollte man auch als Chance sehen. So sieht es auch User Califax. Dann sehen wir es doch endlich mal als passende Gelegenheit, aus dem Schatten der USA herauszutreten. Nutzer DBMED schreibt, es ist längst an der Zeit, dass sich die Partner EU und USA auf selber Augenhöhe begegnen, um gemeinsam die Probleme der Zukunft zu lösen. Und dazu gehört nun einmal auch eine eigenständige Sicherheitspolitik, die sich nicht vor allem auf den Schutz der USA bezieht. Zwar finde ich die diplomatischere Politik Europas besser, jedoch sollte der Tiger nicht allzu zahnlos erscheinen, um sich nicht unglaubwürdig zu machen. Hans Meiser fragt bei Spiegel Online, warum die Aufregung? Trump will kein Weltpolizist sein, sondern lieber mit allen gut auskommen. Endlich können es die Europäer, die es doch immer besser wussten, auch besser machen. Nico Walter ärgert sich darüber, dass von Europa ein höherer Militäreinsatz gefordert wird. Er schreibt bei tagesschau.de, ohne die Kapriolen amerikanischer Außenpolitik würden wir viele Sicherheitsprobleme gar nicht erst haben. Josephine Braun meint bei Facebook, Trump muss sich jetzt erstmal beweisen, dann kann man sein Urteil fällen, nicht vorher. Viel wichtiger ist, dass man sich selbst hier in Deutschland nicht aufstacheln lässt und seinen eigenen vernünftigen Werten treu bleibt. Das heißt friedliches Zusammenleben, Respekt, Verständnis, Gelassenheit und Lebensfreude.
Was sonst noch wichtig war?
Der Bundestag hat in einer Aktuellen Stunde über die Lage in der Türkei gesprochen. Laut Außenminister Frank-Walter Steinmeier steht das Land an einer Weggabelung. Entweder weg von Europa oder hin zu Europa.
Die letzten Wochen haben uns leider gezeigt, dass die Entscheidungen und Maßnahmen der türkischen Führung und auch die rhetorische Eskalation gegenüber engsten Partnern wohl in eine andere Richtung weisen.
Steinmeier wiederholte nochmal, wie wichtig es ihm ist, den Dialog mit der Regierung in Ankara nicht abreißen zu lassen. Er will nächste Woche in die Türkei reisen, zum ersten Mal seit dem Putschversuch Mitte Juli. Die Linkspartei kritisierte das Verhalten der Bundesregierung und Grünen-Politikerin Claudia Roth warf Erdogan vor, er sorge für eine Eskalation und beuge die Verfassung.
Die Zivilgesellschaft und die Opposition in der Türkei brauchen uns jetzt mehr denn je. Für eine demokratische Türkei müssen die Türen offen bleiben, die Erdogan zumauern will.
Die Regierungskoalition aus CDU, CSU und SPD hat heute den Weg freigemacht, um das Mandat für die Anti-IS-Operation der Bundeswehr zu verlängern. Das betrifft auch den türkischen Stützpunkt in İncirlik, wo mehr als 200 deutsche Soldaten stationiert sind. Um diesen Stützpunkt hatte es in den letzten Wochen immer wieder Streit gegeben mit der Türkei, weil die türkische Regierung den Besuch deutscher Politiker zeitweise verboten hatte. Außerdem hat die Große Koalition beschlossen, dass es in Zukunft mehr Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen geben soll. Grundlage ist das neue Sicherheitskonzept von Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Das sieht auch vor, dass verurteilte Extremisten nach ihrer Haft eventuell eine elektronische Fußfessel tragen müssen. Nach dem Zugunglück von Bad Aibling mit 12 Toten hat heute der Prozess begonnen. Der angeklagte Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn legte gleich zu Beginn ein Geständnis ab. Er gab zu, fehlerhafte Signale gesetzt zu haben, und zwar, weil er während der Arbeit mit dem Handy gespielt hatte. Der 40-Jährige ist wegen fahrlässiger Tötung sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung angeklagt. Eines der Opfer war Frank Staudinger. Er wurde bei einem Unfall nur leicht verletzt.
Persönlich bin ich nicht wütend auf ihn, weil ich denke mal, mit dem Schicksal, wo jetzt er hat, ist er sehr gestraft, wenn man 12 Menschen auf dem Gewissen hat. Ich erhoffe mir nur persönlich, dass ich mit dem Ganzen dann abschließen kann.
Das Urteil gegen den Fahrdienstleiter soll am 5. Dezember verkündet werden. Die Höchststrafe für fahrlässige Tötung beträgt 5 Jahre.
Was noch wichtig wird.
Die Grünen starten ab morgen ihre Bundesdelegiertenkonferenz in Münster. Das Treffen steht ganz im Zeichen der Bundestagswahl 2017. Die Partei erhofft sich neuen Schwung, sagt die Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock.
Ich würde sagen, es gab schon mal euphorischere Zeiten. Aber ich glaube, dass dieser Parteitag, gerade weil es viel Diskussion auch im Personal ja in den letzten Wochen gab, dass das auch ein großer Befreiungsschlag werden kann. Und das erhoffe ich mir auch ein bisschen.
Themen auf der Konferenz der Grünen sind unter anderem die Vermögenssteuer, die Energiewende und die Religionsfreiheit. Morgen Abend trifft die deutsche Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation auf San Marino. Die DFB-Elf hat vor dem Duell einige Personalsorgen. Kapitän Manuel Neuer fällt wegen Krankheit aus. Auch Julian Brandt ist nicht mit dabei. Trotzdem hat die deutsche Mannschaft aber klar die Favoritenrolle. Trainer Joachim Löw warnt aber vor Überheblichkeit.
Es liegt an uns, wie viele Tore wir machen, nicht an San Marino. Stilisch Konzentration, keine Arroganz zeigen in dem Spiel. Spiel gnadenlos durchziehen, viele Torchancen erarbeiten, Tore zu erzielen und ein klares Ergebnis mit nach Hause zu nehmen.
Und sonst in der Welt?
2022 soll die Fußball-WM in Katar stattfinden und bei den Vorbereitungen dafür ist es schon mehrfach zu Unfällen gekommen. Jetzt hat das Organisationskomitee angekündigt, die Sicherheitsmaßnahmen auf den Baustellen strenger zu kontrollieren. Anlass ist der Tod eines 29-jährigen Nepalesen. Er war Ende Oktober auf einer Baustelle in Katar von einem LKW überfahren worden. Der Todesfall ist nach Angaben des Komitees der erste im direkten Zusammenhang mit den Arbeiten für die WM. Menschenrechtler gehen aber von weit mehr Fällen aus. Es ist auch schon mehrfach bekannt geworden, dass Arbeiter infolge von Herzproblemen gestorben sind. Laut Amnesty International kommen die Arbeitsbedingungen Zwangsarbeit gleich und das bei Temperaturen um 30 Grad. Auf den Baustellen in Katar arbeiten vor allem Menschen aus Asien.
Einen Monat nach Hurricane Matthew haben in Haiti die Gesundheitsbehörden begonnen, die Menschen gegen Cholera zu impfen. Etwa 800.000 Menschen sollen durch die Kampagne vor der Krankheit geschützt werden. Seit dem Sturm steigt die Gefahr, sich durch schmutziges Wasser mit Cholera zu infizieren. Bisher gibt es etwa 3.500 bekannte Fälle. Hurricane Matthew hatte Haiti besonders schwer getroffen. Fast 1.000 Menschen starben, viele wurden obdachlos. Sie leben jetzt in überfüllten Notunterkünften. Insgesamt sind etwa 1,4 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen. Eine neue App fürs Smartphone soll in Indien dabei helfen, Kinder besser vor Missbrauch zu schützen. Die App ist von der staatlichen Kinderrechtskommission im westindischen Bundesstaat Maharashtra entwickelt worden. Nutzer können damit Verdachtsfälle melden. Die werden dann direkt an die zuständige Kommission weitergeleitet und die wiederum informiert die Polizei oder Kinderhilfsorganisationen. Außerdem gibt es in der App Informationen über die Rechte von Kindern. Die Macher sagen, sich mit Dingen wie Gesetzestexten zu beschäftigen, kann ziemlich trocken und kompliziert sein. Die App soll die Hemmschwelle demgegenüber senken und gleichzeitig das Bewusstsein für Missbrauch stärken. Vor kurzem war bekannt geworden, dass in Maharashtra in den letzten 10 Jahren mindestens 700 Stammeskinder an Internaten missbraucht wurden. Sie gehören einer benachteiligten Minderheit an, die oft in isolierten Gemeinschaften lebt. In ganz Indien sind offiziellen Angaben zufolge allein letztes Jahr mehr als 90.000 Straftaten gegen Kinder registriert worden.
Wissensnachrichten.
Am biblischen Wunder, Lahme zum Gehen zu bringen, daran forschen Wissenschaftler und Ärzte schon seit Langem. Jetzt haben Forscher in der Schweiz 2 gelähmte Affen wieder zum Gehen gebracht. Ob sich deswegen jetzt auch querschnittsgelähmte Menschen Hoffnung machen können, dazu hat Anne Tepper aus unseren Wissensnachrichten recherchiert. Anne, erstmal die Frage, wie haben die Forscher das überhaupt gemacht bei den Affen?
Bei den beiden Rhesusaffen war das Rückenmark durchtrennt worden, also die Leitung für die Nervensignale vom Gehirn zu den Beinen. Und da haben die Forscher eine Art elektronische Umleitung entwickelt mit einem Chip im Gehirn und Implantaten in den Beinmuskeln. Dazwischen ist dann ein Computer, der per WLAN die Signale aus dem Gehirn empfangen hat, umgewandelt hat und an die Beine weitergeleitet hat. Auf einem Video zeigen die Forscher, dass das auch tatsächlich funktioniert hat. Die Affen konnten sofort wieder laufen und sie waren aber auch sofort wieder gelähmt, wenn die Schnittstelle ausgeschaltet war.
Jetzt bleibt natürlich die Frage, können auch querschnittsgelähmte Menschen demnächst so ein Implantat bekommen und dann wieder laufen?
Ja, da muss man noch ein bisschen vorsichtig sein. Zum Beispiel hat ein anderer Forscher aus dem Bereich darauf hingewiesen, dass bei den beiden Affen nur ein Bein gelähmt war und nicht beide, wie bei den meisten Menschen, die querschnittsgelähmt sind. Deswegen ist es theoretisch möglich, dass der Computer nicht Nervenimpulse aus dem Gehirn, sondern von dem gesunden Bein empfangen hat. Und dann könnte man das eben natürlich nicht auf den Menschen übertragen mit 2 gelähmten Beinen. Der Forscher wertet das aber trotzdem als guten technischen Fortschritt.
Das heißt, grundsätzlich könnte es schon sein, mit so einer Schnittstelle Querschnittsgelähmten zu helfen, irgendwann.
Ja, in der Fachzeitschrift Nature schreibt ein Forscher aus England, dass es Ende des Jahrzehnts sogar schon so weit sein könnte, dass eben solche Schnittstellen auch bei Menschen eingepflanzt und dann in großem Stil getestet werden, eben nicht nur an Affen oder einzelnen Personen wie bis jetzt.
Das wären jetzt vielleicht nur noch so 3-4 Jahre.
Genau, also wirklich nicht mehr lange. Es gibt auch andere Wissenschaftler, die schon mit solchen Schnittstellen geforscht haben und offenbar hat die Technik da in den letzten 10, 15 Jahren große Fortschritte gemacht.
Und von den neuen Hoffnungen kommen wir mal zu einer echt fiesen Falle für Vögel. Plastik nämlich. Forscher aus Kalifornien haben möglicherweise herausgefunden, warum manche Seevögel das Plastik fressen. Was genau lockt die Tiere denn da in die Falle?
Ja, das könnte ein Duftstoff sein, den der Plastikmüll im Meer aussendet. Und zwar ist es genau der gleiche, der die Vögel auch normalerweise zu ihrem Futter führt.
Das klingt jetzt wirklich gemein. Wie sind die Forscher darauf gekommen?
Ja, die haben sich gewundert, dass sie gerade in den Mägen von Albatrossen und Sturmvögeln besonders oft Plastik gefunden haben. Und deswegen haben sie Tests gemacht und sie haben Plastikkügelchen aus 3 verschiedenen gängigen Kunststoffen 3 Wochen lang dem Meerwasser ausgesetzt und dann analysiert nach vorhandenen Duftstoffen. Und da haben sie bei allen Plastikarten Dimethylsulfid gefunden, kurz DMS. Also das ist genau der Duftstoff, der entsteht, wenn Kleinkrebse Phytoplankton fressen. Die Kleinkrebse gehören zur Nahrung der Vögel und der Duftstoff lockt sie dann halt an. Für die These sprechen auch noch Zahlen. Studien zeigen, dass Vögel, die sich bei ihrer Futtersuche eben an DMS orientieren, also auch Albatrosse und Sturmvögel, 6-mal häufiger Plastik im Bauch haben als Vögel, die nur auf Sicht jagen.
Und zum Schluss haben Forscher noch einen Tipp zum Schlafen. Wir sollten nämlich alle das Handy besser schon früh am Abend aus der Hand legen. Warum das, Anne?
Es gibt schon länger die Vermutung, dass die Zeit am Computerbildschirm oder am Smartphone die Schlafqualität beeinflusst. Eine Studie aus den USA, die hat das jetzt nochmal bestätigt. Im Schnitt schauten die Teilnehmer jede Stunde etwa 3,7 Minuten auf ihr Handy. Wer länger auf den Bildschirm guckte, der bekam im Schnitt weniger Schlaf und brauchte auch länger, um einzuschlafen. Die Forscher sagen, jede zusätzliche Minute am Bildschirm kostet so in etwa 5 Minuten Schlaf. Warum das so ist, das weiß man noch nicht genau. Möglicherweise stört das Licht von den Bildschirmen die Ausschüttung von Schlafhormonen.
Also vielleicht doch besser abends im Bett ein Buch lesen, statt rumzusurfen. Danke, Anne Teppe aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Der Tag geht überwiegend trocken zu Ende. Nur im Südwesten kann es noch mal regnen. Im Süden weht dazu ein starker Wind. Morgen sieht es dann zumindest in der Nordhälfte freundlicher aus. Da bleibt es trocken und die Sonne schafft es auch mal zwischen die Wolken. Im Süden und Westen bleibt es überwiegend grau und regnerisch. Im Mittelgebirge kann es auch schneien. Die Höchsttemperaturen dazu zwischen 3 und 7 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.